Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Alles TikTok oder was? Oder wie die Digitalisierung und die KI die Medienwelt verändern? Das soll heute unser Thema sein. Beim Podcast Chefsachen, dem Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Dazu herzlich willkommen im neuen Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Als Gesprächspartner darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen hier im Studio, denn ich habe das Vergnügen, meinen eigenen Chef hier zum Gespräch dabei zu haben. Jochen Anderweit, Verleger und Geschäftsführer des Medienhauses Grafschafter Nachrichten. Hallo Jochen.
Ja, moin Rolf, schön, dass ich da bin. Oder ich da sein darf, besser gesagt.
Naja, okay, lassen wir das. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was natürlich ein mittelständisches Medienhaus ganz besonders betrifft. Wie geht's überhaupt weiter? Also die Grafschafter Nachrichten haben gerade ein Jubiläumsjahr hinter sich, ein besonderes Jubiläumsjahr, 150 Jahre Grafschafter Nachrichten und Vorgängerzeitungen, 150 Jahre Medienhäuser in der Grafschaft. Da stehen wir ja an dem berühmten Wort Zeitenwende eigentlich. Wir haben im Rückblick auf ein Unternehmen zurückgeblickt, was eigentlich sich mit gedruckten Produkten, dem gedruckten Nachrichtenprodukt beschäftigt. Und wir schauen in eine Zukunft, wo das gedruckte Medium kaum noch so die Relevanz hat, die es früher hatte.
Also wenn man ehrlich ist, dann ist diese Zeitenwende ja schon vor 20 Jahren angebrochen, als das Internet so den großen Durchbruch dann feierte und jeder das plötzlich zu Hause hatte. Und wenn man so auf die letzten 10 Jahre zurückblickt, hat die Geschwindigkeit extrem zugenommen der Transformation, in der wir uns befinden. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit wird noch weiter zunehmen. Und das ist für uns insgesamt eine ziemlich spannende Zeit, weil sich wirklich unser Geschäftsmodell einmal komplett auf links dreht.
Also das kann ich ja nun aus eigenem Erleben voll bestätigen. Ich bin ja nun auch schon ziemlich lange in diesem Unternehmen und in diesem Metier tätig. Das, was wir heute tun in der Redaktion der Grafschafter Nachrichten, was ich tue als inzwischen der Methusalem der Redaktion, das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was vor 40 oder auch vor 30 Jahren mal mein täglicher Job war. Das fordert ja so ein Unternehmen wahnsinnig heraus, also sowohl inhaltlich als auch technisch. Darüber wollen wir heute etwas sprechen, aber vielleicht fangen wir mal so ein bisschen mit dem Rückblick an. 150 Jahre Medienhaus, 75 Jahre der Titel Grafschafter Nachrichten. Das war ja nun so ein Jahr, was voller Ereignisse war und voller Angebote auch an unsere Kunden, unsere Leser, unsere Nutzer. Wie hast du das so erlebt? Also es war ja sicher hinter den Kulissen auch eine Menge Stress damit verbunden.
Also wir haben mit den Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr schon 2 Jahre vorher angefangen. Da haben wir, ich bin auf die Belegschaft zugegangen, habe gesagt, hey, in 2 Jahren, da feiern wir groß. Habt ihr Ideen, was könnten wir denn alles machen? Ich hatte selbst auch schon so ein paar Ideen, wo ich sagte, ach, das könnten wir vielleicht realisieren. Und dann kam auch einiges an Vorschlägen zusammen, die wir ausgearbeitet haben. Und dadurch ein ziemlich großes Programm dann fürs Jahr auf die Beine gestellt haben. Einfach auch zu sagen, wir möchten gern einmal unseren Mitarbeitern natürlich was Gutes tun. Wir möchten unseren Lesern was Gutes tun, unseren ganzen Geschäftskunden. Und dadurch hat sich ein ganzer Reigen entspannt übers Jahr, wo wir ja verschiedenste Aktionen angeboten haben. Und natürlich, das ist anstrengend. Also wir haben uns verdammt viel vorgenommen. Wir haben es, glaube ich, auch ziemlich gut über die Bühne gebracht. Natürlich im Hintergrund, da knarzt es auch mal im Gebälk, wenn man sowas auf die Beine stellt. Aber das ist natürlich nach außen, hat es keiner gemerkt und ist das Wichtige. Und ich glaube, alle, die unsere Aktion besucht haben, die hatten je nachdem, wo sie waren, einfach jede Menge Spaß.
Mhm. Nun, du bist ja, wenn ich das mal so sagen darf, ein ziemlich junger Verleger noch. Du führst das Unternehmen jetzt in der 5. Generation immer noch ein reines Familienunternehmen. Wie hast du das denn so persönlich erlebt? Also, dass so sozusagen die Vergangenheit deines Unternehmens, aber auch deiner Familie da so vorbeizog und die Frage natürlich immer dranhängt, ja, wie geht das denn jetzt weiter?
Also, wenn man diese Feiern und diese ganzen Aktionen plant, da ist ganz ehrlicherweise diese Familiengeschichte bei mir so ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Das ist vielleicht auch dadurch begründet, dass ich meine, die letzten Vorfahren von mir, die wirklich hier aktiv im Unternehmen waren, also mein Großvater, mein Urgroßvater, die sind ja leider in den 60er Jahren schon gestorben, die habe ich nie kennengelernt. Da hatten wir mit Herrn Wegmann lange Zeit einen Angestellten, Geschäftsführer und jetzt bin ich sozusagen seit 13 Jahren wieder hier. Aber das ist, also diese die Familiengeschichte, mit der beschäftigt man sich gerne privat und liest da mal was drüber. Ich habe jetzt neulich so ein paar alte Briefe von meinem Urgroßvater mal zugespielt bekommen, was macht unheimlich Spaß darin zu lesen. Aber jetzt im täglichen Doing ist das nicht das Bedeutende. Aber es ist schon, wenn man sich dann zurückbesinnt und sagt so, Mensch, wir können eigentlich nur feiern, weil vor 150 Jahren mein Ururgroßvater mal auf die Idee gekommen ist, lass uns mal eine Zeitung machen. Ja, das ist schon was Besonderes, was einen irgendwie mit Stolz erfüllt und dann auch zu sagen, ja, wir haben es auch geschafft, jetzt 150 Jahre durchzuhalten und sind mit dem Antritt da, das auch die nächsten 150 Jahre weiter so zu machen.
Ja, aber wir sind uns einig, dass das völlig anders sein wird. Du hast das eben schon mal gesagt, das Geschäftsmodell hat sich vollkommen gewandelt. Viele, sagen wir mal, traditionelle Kunden unseres Hauses, GN-Abonnenten, die nehmen uns immer noch als Zeitungshaus wahr, aber das sind wir ja eigentlich gar nicht mehr.
Das hat sich komplett geändert. Also klar, Zeitungshaus, die gute alte Zeitung, die kennt man. Da arbeiten eigentlich nur Redakteure und Mediengestalter, die das irgendwie rausbringen und dann wird sie gedruckt. Ach, das wird sogar in Nordhorn gemacht. Das ist ja ganz toll. Das sind auch viele, finden das bewundernswert, dass wir das selbst machen.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade in der heutigen Zeit.
Ja, das stimmt. Also der Druckmarkt konsolidiert sich, liegt auch daran, dass viele Maschinen einfach älter werden und man sich dann überlegt, mache ich eine Ersatzinvestition oder nicht. Wir haben das Glück, dass unsere Maschine mit jetzt knapp 23 Jahren noch relativ jung ist und dadurch, dass wir sie ständig in Schuss halten, auch noch bestimmt 10, 20, 30 Jahre laufen wird. Aber grundsätzlich, dieses Bild ist halt überall und bei vielen im Kopf verankert. Mhm. Dass es halt die Zeitung ist, wo man hingeht. Und klar, wenn man uns dann besucht und wir wollen ja in diesem Jahr auch wieder Betriebsführungen nach Corona anbieten, dann ist natürlich auch so ein Gang durch die Druckerei ein besonderes Erlebnis. Aber gleichwohl sind wir wirklich ein modernes digitales Unternehmen. Also wir haben unglaublich viele Zugriffe auf unseren Webseiten. Das, was wir hier gerade in diesem Moment machen, diesen Podcast, das ist ja auch ein Beweis dafür, dass wir auch in anderen Medien unterwegs sind. Also jetzt im Audiobereich, wir machen Video, wir sind in allen sozialen Medien unterwegs. Und das ist etwas, wo wir einmal mit der Zeit gehen müssen, um unsere Zielgruppen zu erreichen oder überhaupt auch neue Leser zu erreichen, damit die einfach merken, okay, da ist noch Relevanz da. Denn eine Zeitung ist nach wie vor, glaube ich, hochrelevant und in diesen Zeiten wird es immer wichtiger eigentlich, dass es Zeitungen gibt. Und da folgen wir einerseits dem Trend, aber wir sind auch gewissermaßen dann Trendsetter, weil wir schon mit vielen digitalen Sachen, die wir hier im Haus machen, doch auch in der Branche schneller sind als einige andere in vergleichbarer Größe.
Du hast gerade schon mal das Stichwort Digitalisierung und soziale Medien genannt. Da ist ja der Blick in die USA, sagen wir mal, sehr lehrreich. Amerikanische Medienforscher sprechen von einer neuen Ära der Meinungsbildung. Und man sieht ja, der designierte US-Präsident Trump, der hat ja sozusagen zum Angriff auf die etablierten Medien geblasen, die er alle für korrupt hält und die er durch eigene Publikationen ersetzen will. Er hat ja seine eigene Plattform gegründet. Und der US-Medienforscher Wiebe, der fordert sozusagen die Medienhäuser der Welt inzwischen schon auf, schaut auf die USA, was hier vor sich geht. Und in Deutschland kann man ja auch schon erkennen, dass so traditionelle Medienanker, nehmen wir mal die Tagesschau, die vor 20 Jahren sozusagen in jedem Haushalt ein fester Ankerpunkt im Tagesablauf war. Das war das Informationsmedium, wo die Menschen sich überhaupt geschart haben, was in der Tagesschau gesendet wurde. Das war sozusagen die Öffentlichkeit. Die Zeit ist ja vorbei. Auch für ein Medienhaus wie unseres muss man ja konstatieren, dass wir nicht mehr die alleinigen Meinungsführer und Meinungsbildner sind. Wir leben ja in einem ganz neuen Umfeld.
Das sind jetzt viele Punkte. Ich versuche das mal von Anfang an nochmal durchzugehen. Also erstmal das, was sich in den USA in der Medienbranche tut, das ist echt erschreckend. Also wir haben da Landstriche, da gibt es Nachrichtenwüsten, wo überhaupt gar keine Tageszeitung mehr erscheint. Was unglaubliche Effekte hat auf die dortige Gesellschaft. Also es ist nachweisbar, dass in diesen Bereichen, wo keine Tageszeitung erscheint, dass dort Korruption steigt, dass dort Umweltverschmutzung steigt, dass die kommunale Verschuldung steigt. Einfach weil das Korrektiv dieser vierten Gewalt, den Mächtigen in Anführungsstrichen auf die Finger zu gucken, das fehlt dort vollkommen. Dann kommt es dazu, dass in den USA sehr viele große Medienunternehmen unterwegs sind und dort auch die Medieneigner, teilweise halt Milliardäre, die meinen halt auch, dass sie Politik machen müssten. Deshalb hat halt auch ein Trump mit Fox News seinen Haussender, der komplett gegen etablierte andere Medien schießt, die dann ein bisschen liberaler, demokratischer aufgestellt sind. Und da wird es auch nicht so mit der Wahrheit immer so genau genommen. Aber auch auf beiden Seiten. Also das sieht man ja auch, dass Trump da jetzt auch eine Verleumdungsklage quasi gewonnen hat. Oder wenn man sieht, Beispiel Washington Post. Die war, also das Glanzlicht des amerikanischen Journalismus hat Watergate aufgedeckt und war dann am Dahinsiechen. Und dann kommt ein Mäzen, Jeff Bezos, Eigner von Amazon, und kauft die Washington Post und gibt denen das Geld, damit die sich weiterentwickeln können. Und das haben sie auch getan. Sie haben ja in der ersten Trump-Ära ja auch explizit Tagebuch geführt über die ganzen Lügen, die er jeden Tag verbreitet hat. Aber wenn man jetzt guckt, beim letzten US-Wahlkampf, wo es im US-Wahlkampf immer üblich war, dass die Medien eine Wahlempfehlung abgeben und ein Jeff Bezos jetzt seiner Redaktion sagt, bitte macht es nicht, ich möchte das nicht, weil er natürlich auch als Big-Tech-Unternehmen mit Trump sich irgendwo gutstellen muss, wenn der Präsident wird oder jetzt halt wurde. Das zeigt halt auch, dass die Medien dort nicht mehr frei sind. Und das ist ein Mahnmal wirklich auch für die deutsche Medienlandschaft, wo wir auch natürlich immer darauf hinweisen, wenn wir irgendwo mit Politik im Gespräch sind, wo man sagen muss, bitte passt auf, dass das hier in Deutschland nicht auch passiert.
Sind wir denn, sagen wir mal, in Gefahr, dass das passiert? Also wir sind noch nicht so weit wie die USA. Du hast auch geschildert, dass da auch die Besitzverhältnisse und so weiter eine Rolle spielen. Das sieht ja hier ein bisschen anders aus. Aber auch hier gibt es ja inzwischen gegen die etablierten Medien, auch gegen die Grafschaft der Nachrichten, so Vorwürfe, Lügenpresse oder die etablierte Presse. Das ist ja auch schon negativ besetzt. Da müssen wir ja irgendwie mit umgehen. Und da muss ja vor allen Dingen auch ein mittelständisches Unternehmen wie unseres mit umgehen.
Also ich würde mich freuen, wenn ich jetzt genau die richtige Antwort darauf hätte. Die habe ich aber nicht. Ich kann aber feststellen, wie es aktuell in Deutschland aussieht. Also Deutschland ist ein traditionelles Zeitungsland und wir haben noch sehr viele mittelständische Zeitungsunternehmen wie die Grafschaft der Nachrichten. Das ist allerdings auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also bei uns in Niedersachsen sind wir noch relativ gut aufgestellt. Wenn man nach Hessen guckt zum Beispiel, da gibt's quasi nur noch zwei Zeitungskonzerne, denen alle Zeitungen gehören. Mhm. Und die natürlich aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus viele Sachen zentral machen, um einfach Geld zu sparen. Gerade was auch dann überregionale Berichterstattung angeht, wo man dann im Prinzip sagen kann, das ist ja eine Einheitspresse an der Stelle. Ich kenne jetzt die Zeitung, ich kann sie nicht bewerten, aber die Gefahr droht. Man muss aber auch feststellen, das kommt ja nicht von ungefähr. Das Problem ist einfach, dass die Rahmenbedingungen für Zeitungen wie uns immer schlechter werden. Und das hat wiederum verschiedene Ursachen. Einmal haben wir das geänderte Mediennutzungsverhalten. Also gerade die jüngere Generation, so ich sag mal bis 40, so ganz dicker Daumen, die wurde zu Hause teilweise gar nicht mehr mit einer gedruckten Zeitung sozialisiert. Und holt sich Informationen halt gerne aus dem Internet, teilweise nur aus sozialen Medien. Und die sind gar nicht mehr gewohnt, dass eine Zeitung morgens ins Haus kommt.
Viele jüngere Menschen sind ja auch gar nicht mehr gewohnt oder vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage, sich überhaupt länger an einem Thema zu halten, sich zu konzentrieren. Also ein langer Artikel, aber selbst auf Instagram eine längere Geschichte, die wird ja gar nicht mehr zu Ende genutzt, sondern es geht nur noch um schnell und weiter.
Ja, es ist einfach nur noch eine blanke Konsum, nur noch durchswipen und wenn man jemanden in den ersten ein, zwei Sekunden mit einem Reel, mit einem Video nicht gecatcht hat, dann ist der auch schon direkt weitergeswiped zum nächsten. Ja. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Das ist, glaube ich, sehr stark halt befördert worden durch diese Technik, mit der die sozialen Medien funktionieren, die ja das Interesse haben, die Nutzer möglichst lange auf ihrer Plattform zu halten. Da geht es gar nicht darum, dass die Inhalte, die konsumiert werden, so super sind, sondern die sollen einfach ewig möglichst lange da sein, damit diese Nutzer auch möglichst viel Werbung eingespielt bekommen und diese Plattform dementsprechend dann auch Milliarden an Dollars aus dem deutschen Werbebudget damit abschöpfen können. Und so sind die halt gestrickt. Die sind nicht darauf aus, irgendwie eine Medienbildung, Kompetenz und so weiter auszubilden, sondern einfach nur, die Leute sollen auf der Plattform gehalten werden.
Da gerate ich als Nutzer ja auch immer in so eine Blase hinein. Also wenn ich einmal einen bestimmten Themenbereich angesehen habe, angeklickt habe, werden mir automatisch aus dem gleichen Themenbereich weitere Themen zugespielt. Die Gefahr, dadurch in so eine Informationsblase zu geraten und vielleicht auch in eine Fake-News-Blase zu geraten, die wird ja immer größer, ne?
Die ist wahnsinnig groß. Also ich meine, die Zeit war das, die im letzten Jahr das Experiment gemacht hat. Die sind irgendwann im Frühjahr haben die sich mit zwei verschiedenen Handys über soziale Medien einmal in die Trump-Blase begeben und einmal in die Biden-Blase, um dann nochmal zu gucken, was läuft das. Und einfach mal sich berieseln lassen. Und das hat sich bei denen, soweit ich weiß, ziemlich stark polarisiert entwickelt. Also entweder nur Trump, nur Biden. Und das kennen wir aus Deutschland ja auch oder aus der Grafschaft. Wenn ich mal überlege, die ganze Diskussion über die Eissporthalle hier, ja, was das die Grafschaft der Bevölkerung gespalten hat. Und da gibt's auch kein Graudenk mehr. Es ist nur noch schwarz-weiß, ne? Bist du nicht für mich, bist du gegen mich? Da kann man gar nicht mehr vernünftig argumentieren, sondern also für Zwischentöne ist kein Platz. Und das ist auch eine Riesengefahr für die Gesellschaft. Also weil die Gesellschaft durch diese Mechanismen einfach auch gespalten wird, was früher vielleicht Stammtischparolen waren, das wird jetzt immer, man wird in seiner eigenen Meinung bestärkt, weil man ja die andere Meinung gar nicht mehr neutral zu Gesicht bekommt. Und das ist aber, glaube ich, auch der Punkt, wo wir als Zeitung auch in Zukunft einfach eine riesige Chance haben. Weil ich glaube, dass vielen Menschen, die haben nicht diese Lust darauf, in diese Blasen zu geraten oder die haben auch keinen Bock auf diese gespaltene Gesellschaft und die sehnen sich nach einer wahrhaftigen Information, wo sie sicher sein können, dass sie, ohne dass sie jetzt sich groß mit an beschäftigen müssen, dass sie nicht selbst groß die Quelle prüfen müssen, wer ist denn das, sondern sagen, das ist eine Quelle, der kann ich vertrauen, dass sie darüber sich auch in Zukunft gerne objektiv informieren lassen. Und ich glaube, das ist eigentlich die große Chance für uns als Zeitung, gerade im Lokalen und Regionalen.
Das verändert natürlich in der Redaktion die Arbeitsweise vollkommen. Also wir müssen ja nicht nur sozusagen uns um Informationen, um Faktenchecks bemühen, sondern wir müssen auch diese Fakten verändert präsentieren. Du hast eben schon mal gesagt, wer nicht in den ersten zwei Sekunden gecatcht wird, der ist verloren. Also das gilt ja dann für ein Lokalmedium wie die Grafschaft der Nachrichten auch. Wir müssen ja auch sehen, dass wir die Menschen nicht nur informieren, sondern dass wir sie erstmal ranholen, damit sie die Informationen überhaupt zur Kenntnis nehmen können.
Ja, und das ist genau der Prozess, in dem wir uns ja gerade befinden. Ich meine, ihr in der Redaktion, ihr erlebt es jeden Tag und da diskutieren die Kollegen über Bedürfniskategorien, über Erfolge von Artikeln vom Vortag, wie sind die gelesen worden und bis wohin sind die gelesen worden und wie oft.
Da bietet ja, sagen wir mal, die Digitaltechnik auch mehr Möglichkeiten. Also bei der bedruckten Ausgabe konnte man am nächsten Tag schwierig überprüfen, wie viele Menschen haben das gelesen, wie viele Menschen haben das auch durchgelesen. Das können wir ja in den digitalen Medien sehr viel besser analysieren, sehr viel besser auswerten, ohne dass wir jetzt wissen, der Heinz Müller, der hat das und das gelesen, aber wir können sagen, wie viele Nutzer haben zu der und der Zeit den und den Artikel gelesen und können uns dann damit beschäftigen, warum haben die den gelesen? Was war daran gut, was war vielleicht nicht so gut? Und du hast eben schon mal angedeutet, wir wären relativ gut in dieser Geschichte. Wir sind ja Teil eines Pools, der sich mit diesen Analysen sehr intensiv beschäftigt und sind da ja eigentlich im Ranking immer relativ weit oben.
Ja, dieser Pool, den du ansprichst, das nennt sich Drive. Das ist ein Projekt von der Deutschen Presseagentur, dpa, und der Unternehmensberatung Schickler, heute Heiberg, wie sie heißen. Und an der nehmen in Deutschland aktuell ca. 30 Verlage teil. Es geht darum, dass man im Prinzip Daten teilt, dass man Erkenntnisse teilt und dass man gemeinsam Thesen aufstellt, wie kann ich im Prinzip meine Website, mein Online-Angebot erfolgreich hermachen, halt auch um die Leser da abzuholen, wo sie sind. Und das ist schon weltweit einmalig, dass sich 30 Verlage auf diese Weise zusammentun und gemeinsam an ihren an den gleichen Herausforderungen, den gleichen Problemstellungen, in denen sie arbeiten, daran arbeiten an diesen Themen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und wir sind da tatsächlich, was so Rankings angeht, da gibt es so verschiedene Metriken, die da eingeführt wurden. Da sind wir relativ gut, was uns natürlich einmal freut, weil wir sagen, Mensch, cool, wir sind schon relativ weit. Was dann natürlich auch dann die Sache ist, ja, wo können wir denn noch besser werden? Weil der Benchmark nach oben dann irgendwo dünner wird. Also muss man immer gucken, wie man von welcher Seite man das Ganze betrachtet. Aber wir kriegen daraus unglaublich viele Impulse und da kann man halt auch selbst mitgestalten, in welche Richtung gehen denn die nächsten Impulse. Und ich glaube, wir sind deshalb erfolgreich, weil wir als Unternehmen einmal relativ schlank aufgestellt sind, aber auch dadurch, dass wir halt eigentlich alle Kompetenzen im Haus haben. Also wenn es halt irgendwo heißt, hier, wir möchten da gerne eine Personalisierung auf der Homepage einbringen, dann sind wir schon in der Umsetzung und setzen und bauen es schon ein und testen das, während andere Verlage noch mit dem Dienstleister sprechen, ob das überhaupt machbar wäre. Und ich glaube, das ist der Geschwindigkeitsvorteil, den wir da auch haben.
Vielleicht sogar ein Merkmal eines mittelständischen Unternehmens, eines regional verankerten mittelständischen Unternehmens. Du bist ja auch hier im Gespräch im Grunde in einer Doppelrolle als Leiter dieses Unternehmens. Du bist einmal Verleger, also der traditionelle Hort des Inhalts, und du bist aber auch Geschäftsführer und musst auf die Zahlen achten. Du hast eben schon mal so ein Stichwort genannt, dass die sozialen Medien, die Plattformen auch enorme Werbebudgets abziehen und das klassische Geschäftsmodell eines Medienunternehmens, vor allem einer Zeitung, aber auch anderer Medienunternehmen, ist ja einerseits Inhalte zu verkaufen, zu vermarkten und auf der anderen Seite Werbeeinnahmen zu erzielen, um die Relation, die Finanzierung sicherzustellen. Da ist natürlich auch das Thema soziale Medien eine neue und sehr starke Konkurrenz für das Geschäftsmodell eines regionalen Medienhauses.
Als Verleger habe ich die Rolle inne, im Prinzip zu sagen, hier unsere publizistische Aufgabe nach vorne zu treiben. Das ist die uns selbst auferlegte Aufgabe, dass wir gerne die Bevölkerung in der Grafschaft informieren möchten über das, was hier passiert, Hintergründe liefern möchten, Meinungen, gern auch unsere eigene Meinung abgeben möchten und so weiter. Das ist die Verlegerrolle, wo die auch unglaublich viel Spaß macht. Die Geschäftsführerrolle, die du ansprachst, natürlich, man muss immer gucken, wo verdienen wir das Geld und geht das überhaupt? Ne? Man möchte gerne als Verleger vielleicht hier 50 Journalisten beschäftigen, die hier in jedem Dorf die besten Geschichten ausgraben. Aber rein wirtschaftlich lohnt sich das nicht. Und da sagte ich ja gerade, insgesamt werden die Rahmenbedingungen einfach auch schwieriger für uns. Also es wird alles teurer, gerade die gedruckte Zeitung wird teurer. Und wenn man jetzt auf den Werbemarkt guckt, den du angesprochen hast, da ist festzuhalten, dass wir vor 30 Jahren knapp, da war es ganz üblich, dass man als Zeitung ein Drittel seiner Erlöse mit Abonnements gemacht hat und zwei Drittel der Erlöse mit Werbung. Mhm. Das hat sich einmal komplett umgedreht. Also heute machen wir zwei Drittel und mehr der Erlöse aus Abonnements, die auch zugegebenermaßen immer teurer geworden sind, immer teurer werden mussten, weil einfach viele Werbetreibende ihre Werbung nicht mehr nur in der gedruckten Zeitung oder in den Online-Medien der Zeitung schalten, sondern überall. Und da machen es einem Google und Facebook sehr, sehr einfach, Werbung zu schalten. Und das ist auch etwas, was die gesamte deutsche Medienbranche betrifft. Da gehen Hunderte Milliarden Euros nach Amerika rüber. Und das Problem ist an der Stelle, ich hatte es ja gerade gesagt, diese Plattformen, die haben ja auch das Ziel, die Leute möglichst lange bei sich zu behalten. Google macht das, indem sie sagen, okay, wenn du bei mir eine Anfrage stellst, dann kriegst du Informationen schon direkt auf der Google-Seite. Du musst gar nicht mehr abspringen zu jemand anders. Facebook macht es durch Videos, und andere Inhalte, Instagram, TikTok ebenso. Aber da ist auch das Thema, dass viele Inhalte, die dazu führen, dass die Menschen auf diesen Plattformen bleiben, werden auch von uns Presseverlagen erzeugt. Und dafür kriegen wir aktuell von Google und Co. keinen Cent. Mhm. Wir haben zwar inzwischen europarechtlich ein verbrieftes Presseleistungsschutzrecht, Aber es fällt einfach schwer, dass wir dort, wir haben auch eine Verwertungsgesellschaft in Deutschland, die Corinth, die dafür da ist, im Prinzip unsere Rechte gegenüber den Big-Tech-Unternehmen geltend zu machen und entsprechend Geld einzufordern. Da reden wir über mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr für die gesamte Branche. Ja. Und das ist Geld, was wir also eigentlich haben müssten, was die Corinth auch sehr gut begründen kann, warum diese Summe da passt. Und was uns natürlich auch helfen würde in der Transformation, wo wir sagen können, damit können wir auch einige Investitionen finanzieren. Aber Google und Facebook, die haben natürlich keine Lust, uns das Geld zu bezahlen. Die speisen uns ab mit dem Google News Showcase-Programm, wo sie halt einen ganz kleinen zweistelligen Millionenbetrag an die gesamte deutsche Pressebranche auszahlen. Ja, und lassen uns am langen Arm verhungern ansonsten.
Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, der hat ja grundsätzlich alles, was die EU da an Regelungen will, hat er ja abgelehnt. Das will er ja nicht.
Ja,
und er ist inzwischen so mächtig, dass er vielleicht davon auch vieles durchsetzen kann.
Ne? Ja, Elon Musk jetzt vielleicht nicht, weil sein X-Netzwerk, das ist ja gerade auch am Abbauen. Da guckt man ja schon, wer da der nächste Nachfolger ist. Aber ich sag mal, Google und Facebook sind gerade die größten Bedrohungen. Oder halt auch Microsoft und die ganzen KI-Anbieter, die sich natürlich auch hinter diesem Big Tech irgendwo verstecken. Mhm. Und da muss man sagen, da sind andere Länder wesentlich fortschrittlicher als Deutschland oder die EU. Also in Australien, da wird einfach durchgesetzt, ihr müsst jetzt wie viele Millionen Dollar oder hunderte Millionen Dollar an die Presselandschaft zahlen, weil die ja einfach ein anderes Rechtsgefüge haben. Und das fehlt uns in Deutschland.
Mhm. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, es fehlt auch ein bisschen das Interesse der Politik daran, überhaupt eine, sagen wir mal, strukturierte Medienlandschaft zu unterstützen.
Das kann ich voll und ganz teilen. Also ich bin ja als Vorsitzender des Landesverbands der Zeitung und als Vorstandsmitglied des Bundesverbands da auch immer wieder in diesen Themen drin und habe auch schon mit einigen Politikern leidlich darüber diskutiert, was die denn eigentlich machen könnten, um diese wirklich erhaltenswerte Presselandschaft in Deutschland zu fördern. Es geht ja nicht darum, dass die uns jetzt hier groß subventionieren müssen. Aber wenn man mal ein einfaches Beispiel nimmt, durch den Einführung des Mindestlohns und die permanente Steigerung sind natürlich auch im Bereich der Pressezustellung extreme Kostensteigerungen zu verzeichnen. Also ich sage immer, bei uns beim GN, 1 Euro Mindestlohn mehr ist für uns 500.000 Euro mehr Kosten. So ganz dicker Daumen. Das müssen wir uns irgendwo wiederholen. Jetzt ist es so, als Verleger wiederum haben wir natürlich den Anspruch, dass wir jeden Haushalt in der Grafschaft gerne mit einer Zeitung versorgen möchten. Und wenn der Haushalt sagt, ich möchte das gerne gedruckt haben und nicht digital, dann möchten wir ihm eigentlich auch gerne gedruckte Zeitung liefern. Nur das wird halt durch diesen Mindestlohn, wo ich auch die Zeit eines Zustellers bezahlen muss, halt immer teurer. Und wenn jetzt eine Politik sich eingestehen würde und so sagt, uns ist es wichtig, dass jeder Bürger sich unabhängig über ein Medium seiner Wahl informieren kann, dann sehen wir das so, müsste er eigentlich auch diese Infrastruktur, die dafür notwendig ist, um eine Zeitung bis zum Leser zu bringen, müsste eigentlich auch unterstützt werden. Das hat die Legislatur Merkel in einem Koalitionsvertrag stehen gehabt, die letzte. Das war in der Ampelkoalition im Koalitionsvertrag drin, aber gemacht haben sie letzten Endes gar nichts, weil irgendwo dann die Presse dann doch nicht so wichtig ist. Und das erlebt man in so vielen Gesprächen, dass man Lippenbekenntnisse hört, ja, ja, ist ganz toll und wir freuen uns ja, wie gut ihr es macht, aber nee, also mit eurem Problem haben wir nichts zu tun, müsst ihr selber lösen. Und da fehlt echt ein echtes Bekenntnis und nicht nur ein Lippenbekenntnis und dann auch im Folge die Unterstützung.
Ja, das ist ein spannendes Thema, über das wir einen eigenen Podcast machen könnten. Da hängt so viel dran. Aber lass uns mal vielleicht ein bisschen abschwenken, den Blick mal auf das Unternehmen richten. Du hast gesagt, als Geschäftsführer musst du dich um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens kümmern. Du musst dich aber auch um die Ressourcen kümmern. Also einmal ist das ja ein unheimlich technisches Unternehmen durch die Digitalisierung. Du hast gerade schon mal Stichwort KI genannt. Auch bei den Grafschafter Nachrichten wird KI eingesetzt. Auf vielen Ebenen inzwischen und auch, ich glaube, da sind wir relativ weit. Du brauchst also Technik, du brauchst aber auch Mitarbeitende, die mit dieser Technik umgehen können. Also im Grunde Menschen, die ja aus dem 21. Jahrhundert sind und nicht so wie ich aus dem 20. Jahrhundert.
Ich glaube, es kommt gar nicht darauf an, aus welchem Jahrhundert man stammt. Ich glaube, es kommt darauf an, mit welcher Einstellung man seine Aufgaben erledigen möchte und wie viel Spaß man an der Arbeit hat. Also um bei deinem Beispiel zu bleiben, du warst jahrzehntelang ein schreibender Papierredakteur, sage ich ja. Jetzt mal ein bisschen despektierlich. Und dann kamen wir irgendwann an, haben gesagt, Mensch, hier, wir möchten da mit unserem Wirtschaftsmagazin auch einen Podcast machen. Und du so, was? Ich soll jetzt Podcast machen? Ich weiß noch, also die erste Reaktion, die war ziemlich abwartend, sage ich mal. Und inzwischen bist du hier ein sehr etablierter Host in dem Bereich. Du machst Videos, Grafschaft to go. Und das sind natürlich Sachen, wo man merkt, da hat jemand Bock auf die Sache, der beschäftigt sich damit. Mit Unterstützung der Kollegen natürlich, weil ich nicht von jedem erwarte, dass sie Technik 1a beherrscht, aber sich halt für diese neuen Medien halt öffnet. Und wenn man das vorausschickt, dann glaube ich, hat jeder Mitarbeiter, der sich in diese Bereiche ordentlich auch einbringt und sagt, ja, ich gehe da vorne mit weg und sowas, mit dem werden wir auch im Zweifel alt. Aber natürlich gibt's auch Kollegen, denen fällt es schwer. Die haben einfach nichts übrig für digitale Sachen. Die sind einfach noch im alten Business verhaftet. Und da muss man sagen, das Unternehmen entwickelt sich weiter. Das Unternehmen entwickelt sich immer digitaler. Das Printgeschäft wird, also wir machen's, aber es wird im Lauf der Zeit wird's immer unwichtiger werden.
Also aus dem Redaktionsalltag kann ich ja sagen, das Printgeschäft, das wird weiter gemacht, aber es ist ein Kanal von mehreren und es ist im Tagesablauf der Kanal, der zuletzt produziert wird, weil wir ja nur mit einem gedruckten Medium einmal am Tag erscheinen.
Also genau.
Ich vergesse nie, dass eine junge Kollegin vor nun schon einigen Jahren zu mir gesagt hat, du alter Schreiberling, du machst ja die Neuigkeiten von gestern. Wir online, wir machen die Neuigkeiten von heute. Da habe ich im ersten Moment geschluckt und habe gedacht, was sagt die denn? Und im zweiten Moment habe ich gedacht, ja Teufel, die hat ja recht. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, du auch als alter Mensch, du als lang gedienter Printredakteur, du musst mal gucken, dass die Zeit sich weiterentwickelt und dass sich auch die Medienlandschaft weiterentwickelt und da willst du gerne dabei sein. Ja, und unter anderem deswegen sitze ich jetzt auch hier.
Und da muss man sagen, ich glaube, da haben auch viele Verlage in der Vergangenheit vielleicht ihre Hausaufgaben anders gemacht als wir. Also ich kenne das aus einigen Verlagen, da wurde dann immer eine Online-Redaktion gegründet. Mhm. Also junge Leute, die sich ausschließlich mit Online beschäftigt haben, da Narrenfreiheit hatten und einfach mal gemacht haben. Und die anderen, die haben halt das Print weitergemacht. Und dazwischen, da gab es teilweise eine Chinese Wall und man hat teilweise gar nicht miteinander gesprochen. Aber auch die Onliner, die wurden dann meistens auch weniger gut bezahlt. Mhm. Und teilweise wurden halt die Online-Inhalte erstmal kostenlos ins Netz gestellt. Man musste ja erstmal mit Erfahrung machen. Mhm. Und wir beim GN, wir haben ja diesen Ansatz nie so in dieser Klarheit verfolgt. Wir haben ja immer einen crossmedialen Ansatz genommen. Wir haben unsere Inhalte nie im Internet verschenkt. Wir haben immer intern gesagt, okay, es muss eigentlich der Inhalt an erster Stelle stehen und der muss dann halt produziert werden. Und dann klar, wir haben ganz, ganz, ganz lange Zeit, Print war das Erste, was dran kam. Wir haben erst vor einigen Jahren haben wir gesagt, so wirklich digital ist das, was hier den Ton angibt und was die Geschwindigkeit vorgibt. Und ich glaube, das ist für uns, also da sind, glaube ich, in der Vergangenheit auch von meinen Vorgängern sehr viele gute Entscheidungen getroffen worden, dass wir heute dastehen, wo wir sind, dass wir wirklich eine integrierte Redaktion haben.
Ja, viele große Medienhäuser sind ja immer noch dabei, sozusagen die Fehler der Anfangszeit zurückzuholen, nicht? Die also bis heute das Problem haben, dass die Menschen meinen, das ist da alles kostenlos. Alles im Internet ist kostenlos. Und wenn ich jetzt plötzlich eine Paywall einführe und sage, was wir machen an redaktionellen, an Nachrichteninhalten, dafür müsst ihr aber bezahlen, das ist ja auch mit viel Arbeit verbunden, dann ist das Entsetzen groß, ne?
Ja, das erleben wir ja auch mal. Wir haben es ja wirklich noch nie unsere Inhalte verschenkt. Wir haben natürlich Mechanismen in unserer sogenannten Bezahlschranke, wo halt dann auch mal sortiert wird, okay, können wir einem Leser mal was kostenlos geben, um ihn anzulocken, einfach mit dem Produkt mal vertraut zu machen. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die da im Hintergrund technisch auch funktionieren. Aber ja, klar, wenn ich immer irgendwas kostenlos rausgegeben habe, nähere ich diese Kostenlos-Mentalität. Und das war ja auch mal eine Zeit lang, wo ich auch kostenlos Musik und Videos im Internet getauscht habe. Das wurde ja einmal juristisch ziemlich gut unterbunden, aber dafür gibt's heute halt Streamingbörsen, Netflix und Spotify und so weiter. Da bezahlt man dann auch dafür, dass man entsprechend diese Inhalte nutzen kann. Und das erwarten wir natürlich auch von unseren redaktionellen Beiträgen, dass die Menschen dafür zahlen. Mhm. Aber einige Kommentare, die wir unter Facebook sehen, die zeugen davon, dass Menschen da einfach das nicht einsehen. Da werden wir teilweise dafür wirklich beschimpft, dass wir etwas nicht kostenlos rausgeben, obwohl da natürlich extrem viel auch Personalarbeit oder personelle Arbeit, die entsprechend Personalkosten verursacht, dahinter steckt.
Aber da kommen wir ja ganz schnell wieder zurück zu dem, was du zu Anfang geschildert hast, dass dann Menschen in Informationsblasen landen. Denn die suchen dann die Inhalte, die eben nichts kosten. Und das sind nicht immer die wahren Nachrichten.
Ja, das ist tatsächlich so. Und da ist die Frage, wie man das löst. Also ich glaube, es müssen junge Menschen, also müssen schon im Schulalter damit sozialisiert werden, zu sagen, okay, was ist denn nicht eine Medienkompetenz, sondern eine Nachrichtenkompetenz? Dass man weiß, wo kommen Nachrichten her, was sind Quellen, wem kann ich vertrauen, wie kann ich feststellen, ob etwas stimmt? Und man muss sagen, die auch gerade bei Fake News, die man im Internet sieht, die werden ja immer besser. Da sehe ich ja irgendwelche Videos und kann meinen Augen nicht trauen. Natürlich nicht, weil es auch totaler Bullshit ist, der da produziert wird. Aber viele glauben das einfach. Ich habe es auch im Internet gesehen, da muss es ja wahr sein. Mhm. Und das ist auch eine politische Aufgabe, entsprechend die Bildung in Deutschland, in den Schulen so voranzutreiben, dass die jungen Menschen das dann auch erfahren. Wie kann ich das denn machen? Oder vielleicht kann man auch irgendwas hinbekommen, dass dann auch junge Leute mit Zeitungsabos versorgt werden, wo sie halt ja dann auch vielleicht über Wissenstests hinterher kontrolliert wird. Haben sie denn überhaupt auch gelesen und haben sich damit beschäftigt? Das soll ja nicht dafür da sein, dass irgendwie dann Mama nicht mehr fürs Abo zahlen muss. Aber ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir können das Angebot nur liefern und wir können es machen. Aber es wäre zu viel verlangt, wenn wir jetzt, so wie es die EU in einer Kommission will, unsere Inhalte kostenlos rausgeben würden.
Aber lass uns nochmal auf die Unternehmensseite kommen. Also wir sind ja hier ein Unternehmen, wo unheimlich viel Technik drin ist, was ja auch kapitalintensiv ist. Also wir brauchen große Datenleitungen, weil wir große Datenmengen verarbeiten. Wir brauchen auch Menschen, die das können, die auch mit dieser Technik umgehen können. Wir brauchen in der Redaktion Menschen, die Inhalte, aber auch Technik können. Die jungen Leute heute wachsen zwar Digital Native auf, aber sie müssen ja mit der Technik umgehen können, die dann auch sozusagen anwenderorientiert ist, die wir hier brauchen und nicht nur auf TikTok irgendwas ansehen.
Also müsste ich vielleicht leicht korrigieren. Also wir sind nicht kapitalintensiv in dieser digitalen Stelle. Denn das, was wir hier brauchen, klar, wir haben Server, wir haben Rechner, aber das ist jetzt vom Kostenaufwand wirklich überschaubar. Also noch sind wir sechsstellig, was unsere IT-Kosten im Jahr angeht. Mhm. Das, was bei uns wirklich der Faktor ist, der die Kosten verursacht, das ist das Personal. Also weil das Wissen einfach in den Köpfen steckt und die Menschen im Prinzip die Inhalte produzieren müssen und dafür sorgen müssen, dass sie ausgespielt werden. Das ist eigentlich der wichtigste Faktor bei uns. Die Technik ist etwas, die kann man sich dann überall kaufen. Aber wir haben die Leute, die wissen, wie die Technik funktioniert.
Wie sichern wir denn, dass wir auch da den beruflichen Nachwuchs in ausreichender Menge für uns akquirieren können?
Also wir bilden intensiv aus, gerade im Bereich der IT, wo wir inzwischen auch Mediengestalter sitzen haben. Wir haben Entwickler dort sitzen, wir haben Systemadministratoren dort sitzen. Da bilden wir ganz intensiv aus und suchen uns auch junge Leute aus, die dort entsprechend, denen wir beibringen, wie so etwas funktioniert und die wir auch damit locken wollen, zu sagen, guck mal, wie vielfältig das bei NGN ist. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, hier, du musst hier einen Office-PC einrichten und dann, wenn der Drucker nicht geht, darfst du auch kommen. Sondern bei uns haben wir so extrem viele verschiedene Workflows. Wir haben so viele verschiedene Softwareanwendungen im Haus. Also das wird da überhaupt nicht langweilig. Und das ist etwas, womit wir versuchen, die jungen Leute zu locken und auch zu halten. Der muss gerade sagen, im IT-Bereich, wenn man da auf den freien Markt geht, irgendwo in eine größere Stadt, da kriegt man ja Unsummen als guter Mensch gezahlt oder als gut ausgebildeter Mensch gezahlt. Das können wir nicht. Und deshalb locken wir halt mit anderen sozialen Faktoren dann.
Du bist ja nun nicht ganz zufällig auch im Vorstand der Wirtschaftsvereinigung aktiv. Eigentlich stehen alle größeren und auch kleineren Unternehmen in der Grafschaft ja vor dem Problem, es gibt weniger junge Menschen, es gibt höhere Anforderungen an die Ausbildungsqualität. der Landkreis und die Wirtschaft versucht ja jetzt mit dem Ausbau des Campus berufliche Bildung ein bisschen gegenzusteuern, sozusagen den Bedarf besser abzudecken. Haben wir da für unsere Medienbranche nun spezielle Anforderungen, was wir uns wünschen, wo mehr getan werden muss, um qualifizierte junge Menschen auch an unsere Berufsbilder heranzuführen?
Also ich will es mal anders anfangen. Wir haben ein klassisches Ausbildungsfeld ist bei uns der Medienkaufmann. Früher war es der Verlagskaufmann, das habe ich noch gelernt. Heute ist der Medienkaufmann. Den bilden wir gar nicht mehr aus, weil die Beschulung in diesem Bereich, wir sind ja quasi eins der wenigen Unternehmen aus der Grafschaft, die überhaupt dieses Berufsbild ausbilden könnten. Und deshalb gibt es keine Klasse hier in der berufsbildenden Schule. Das heißt, unsere Azubis, die müssten dann nach Münster oder Osnabrück fahren. Und da ist bei vielen einfach sagen, oh nee, habe ich keine Lust zu, möchte ich nicht. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen nur noch den Industriekaufmann, der in Nordhorn beschult wird. Und alles Medienspezifische, das bringen wir den Leuten selbst bei. Mhm. Und das ist etwas, für das ich auch werbe, dass man sagt, wir brauchen junge Leute, die ein Generalistentum erwerben. Das heißt, ich brauche nicht den Spezialisten, der irgendwie nur Online-Shops kann. Ich brauche nicht den Spezialisten, der nur Online-Marketing kann. Sondern ich brauche Leute, die über den Tellerrand hinausgucken können und die sehen, wie hängen denn die verschiedenen Dinger zusammen, die eine Herausforderung erkennen und das Problem dann selbstständig lösen können, weil sie Problemlösungskompetenz erworben haben. Und ich glaube, wenn man da mehr in dieses Generalistentum gehen würde, anstatt die Ausbildungsberufe jedes Jahr immer weiter aufzusplittern und immer mehr draus zu machen, ich glaube, das wird uns wirklich helfen, denn gerade besonders auch in der IT, da ist die Entwicklung so rasend schnell. Wenn ich mich da irgendwo spezialisiere, bin ich in 5 Jahren wieder weg vom Fenster, weil das dann schon wieder sich geändert hat alles.
Und die Aufgaben sind auch in jedem Unternehmen andere, nicht?
Genau. Und von daher, man muss einfach wirklich generalistisch unterwegs sein und wissen, wie gehe ich an Probleme ran und das Handwerkszeug haben, um sie lösen zu können. Und wenn ich mich dann halt in das eine oder andere Programm einarbeiten muss, ja okay, das muss man halt mal machen. Aber diese Flexibilität, die erwarte ich ja inzwischen oder erwarten, glaube ich, alle Unternehmen von jedem Mitarbeiter, dass man einfach wirklich überall am Ball bleibt und mit der Zeit geht.
Du führst dieses Unternehmen in der 5. Generation als Familienunternehmen. 150 Jahre haben wir eben drüber gesprochen, das haben wir hinter uns, 2024. Würdest du denn eine Prognose wagen, wie dann das nächste Jubiläum, also 175 Jahre, aussieht? Oder ist das in dieser schnell wechselhaften Zeit gar nicht mehr möglich?
Also es fällt mir schon schwer, in die nächsten 2 Jahre zu überblicken. Also was in 25 Jahren ist. Also eins weiß ich auf jeden Fall, wir sind da. Und wir werden immer noch eine wichtige Rolle in der Grafschaft, in der Meinungsbildung hier spielen. Aber wie konkret das Unternehmen dann aussieht, also ich würde mir wünschen, dass wir so aufgestellt sind wie heute, dass wir noch digitaler sind, dass wir immer noch drucken und dass wir viele Menschen halt erreichen über unterschiedlichste Wege. Aber es gibt Studien, die sagen das eine voraus, die sagen das andere voraus. Von daher wage ich da selbst keine Prognose.
Ja, viele Studien, wenn wir mal 25 Jahre zurückdenken, viele Studien, die es damals gab, haben alles Mögliche vorausgesagt, aber nicht das, was wir heute erleben.
Ja, ist einfach so, ne? Und wie gesagt, die Entwicklung, die geht immer schneller und wir müssen einfach immer am Ball bleiben und das ist auch das sozusagen mein Antritt, zu sagen, ich muss ein Unternehmen führen, wo ich den Mitarbeitern sozusagen ermögliche, die Aufgabenstellung, die wir haben, zu lösen. Mhm. Ich muss nicht wissen, wie es geht, also ich freue mich immer, wenn ich es verstehe, also ich habe mir auch schon mal von jungen Mitarbeitern dann die Instagram erklären lassen, weil ich das selbst privat nie genutzt hatte. Aber ich sag mal, diese Freiheit, ne, die muss man den Menschen mitgeben und die Menschen müssen aber auch dann für sich erkennen, dass sie selbstständig an Problemen arbeiten müssen, dass sie selbstständig Probleme lösen müssen und nicht, dass da irgendwo eine Führungskraft ist, die sagt, hier, du musst jetzt Schritt A, B, C machen, denn die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, wo man wirklich nur noch ganz strukturiert als nach einem vorgegebenen Schema abarbeiten kann.
Also in diesem Jubiläum 150 Jahre, da schwingt ja der Stolz mit, dass es ein eigenständiges Zeitungsunternehmen ist, ein eigenständiges Medienhaus, was ja nicht mehr selbstverständlich ist. Wir brauchen nur in die etwas südlich gelegene Nachbarschaft zu gucken. Da gibt es zwar viele Zeitungen, aber nicht viele Zeitungshäuser. Und das eigenständige, das familiengeführte Mittelstandsunternehmen, ist ja eine Charakteristik nicht nur für die Grafschaft Nachrichten, sondern im Grunde für die ganze Region hier, für die Grafschaft, die sehr differenziert, sehr mittelständisch geprägt ist. Da muss ich einfach nochmal fragen, wann gehören wir denn auch zu einem großen Zeitungskonzern?
Ich hoffe nie. Also das ist ganz lustig, weil ich hatte neulich mit einem Vorstandsvorsitzenden eines größeren Verlagshauses, einer Verlagsgruppe, genau darüber diskutiert, ob ich als Unternehmen selbstständig bleiben kann oder ob ich nicht lieber seine Lösung nehme, der mir dann anbietet, ich kann für dich die komplette Technik, das komplette Digitale machen, weil wir als Großen können uns das leisten, denn man muss ganz ehrlich sein, die Großen können natürlich viel besser skalieren, was solche Technikkosten angeht. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, dass ich dann strategisch und technisch so abhängig bin, dass ich nicht mehr selbstständig entscheiden kann. Und dann irgendwann ist dann der Schritt, dass man sich mal eine Beteiligung reinholt von einem großen Unternehmen, weil man es vielleicht allein nicht mehr stemmen kann. Und das möchte ich wirklich vermeiden. Denn das ist das, was auch Unternehmertum ausmacht, dass man selbst gestalten kann, dass man selbst guckt, wie machen wir hier was. Also von daher, solange ich hier am Ruder bin, werden wir nicht irgendwo unterordnen wollen.
Ja, Jochen, das war ja eigentlich ein ganz tolles Schlusswort. Also wir könnten noch stundenlang über die verschiedenen Themen diskutieren, die wir jetzt nur anreißen konnten. Aber so viel Zeit im Podcast haben wir nicht. Denn da sind wir schon wieder am Ende von Chefsachen, dem Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Vielen Dank an dich, Jochen, für dieses, wie ich finde, sehr spannende und informative Gespräch.
Sehr gern.
Und vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie unser Gespräch so lange und aufmerksam verfolgt haben. Und ich lade Sie ein, auch auf den entsprechenden Plattformen die anderen Folgen sich immer mal wieder reinzuziehen, wie unsere jungen Leute immer so schön sagen. Und hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Masselink.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.